Wachsender Podcast, da bin ich wieder. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Podcastens. Ich merke schon, ich poppe wieder ins Mikrofon. Ja, das ist Episode 37 und wenn sich jemand darüber wundert, warum nach der letzten gemeinsamen Episode Nummer 35 die 37 folgt, das liegt daran, dass mich meine Podcast-Software verrückt macht. Die hat nämlich die Pausenansage als Episode mitgezählt und deswegen bin ich jetzt immer um eine Episode verkehrt. Und da das jetzt hier mein Podcast ist, nenne ich das jetzt einfach Episode 37 von Erwachsen der Podcast. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ich bin allein und wie ihr wisst, hat Ute sich aus dem Podcast zurückgezogen, weil sie ein anderes Projekt verfolgen möchte. Sie hat beim letzten Mal darüber geredet. Ute, Frau Stern und ich hatten vorgestern einen netten gemeinsamen Abend. Wir waren zusammen essen und haben uns schön unterhalten und es war ein bisschen emotional, weil es gleichzeitig so eine Art Verabschiedung ist für mich hier aus Niedersachsen. Darauf komme ich gleich noch. Und ich richte mal hier von mir aus Grüße an Ute und an Frau Stern und grüße euch gleichzeitig von Ihnen. Was machen wir heute? Oder was mache ich heute? Ich muss ja nicht im Plural des Majestätes sprechen. Was mache ich heute? Ich erzähle euch ein bisschen, was gerade los ist in meinem Leben. Da geht es richtig ab. Ich will ein bisschen über Streit sprechen. Es gibt Weltraumnachrichten und es gibt natürlich Good News und Trash der Woche, so wie wir das immer gehalten haben. Es wird ein bisschen kürzer werden als sonst, da ja Utes Anteil jetzt fehlt. Und ich muss schon sagen, sie fehlt mir hier auch als Gegenüber. Ich spreche jetzt in das Mikrofon, um das ich schon seit einer guten Stunde herumschleiche, mich ein bisschen davor gefürchtet habe. Aber jetzt tun wir es halt einfach gemeinsam. Ihr seid ja da, ihr hört mir zu und insofern kann das ja auch ganz schön sein. Ich habe Post bekommen von Andrea und Andrea hat zu unserer letzten, Klammer auf, leider hat sie geschrieben, letzten Podcast geschrieben. Andrea schreibt, das Thema Tinnitus hat mich sehr angesprochen, da auch ich seit über 20 Jahren darunter leide. Und sie schreibt, es hat angefangen, als ich zu meiner damaligen Schwiegermutter sagte, dass ich nur noch benebelt höre und die Gute hat mich sofort zum Arzt gejagt, wo ich ein paar Infusionen bekommen habe. Und das war es dann auch so. Und dann schreibt sie, und seitdem lebe ich mit ihm, Klammer auf, mit dem Tinnitus, nicht mit dem Arzt. Das war sehr lustig, Andrea. Ja, und das, tatsächlich geht es ihr, wie auch mir. Sie schreibt, das Schlimmste daran ist wirklich, wie du sagst, man kann die Stille nicht mehr hören. Und auch sie hat, wie ich, ständig Musik an oder hört Podcast und so. Und Stress und Sorgen machen ihren Tinnitus, so wie meinen, besonders laut. Und ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass dieser Neurologe zu mir sagte, einfach nicht hinhören. Tatsächlich ist das offenbar die einzige Möglichkeit, den Tinnitus zu übertragen, indem man um ihn herum hört. Ja. Ja, und dann schreibt sie, und dann ging es ja noch um die Aura, wo die Medien so geärgert haben. Und sie schreibt, und jetzt kommt's direkt nach eurem Podcast, habe ich den Podcast Lisas Parshit mit der Folge Alexandra Sorge nicht über Intuition gehört. Und gleich am Anfang ging es um die Aura, die in unterschiedlichen Farben sichtbar ist, was jetzt wissenschaftlich ganz seriös bewiesen sei. Ich sag mal, sei. Und der Host dieses Podcasts bezog sich genau darauf, was ich in dem Podcast hier erzählt habe. Und Andrea schreibt, ist doch irre, dass ich genau diese Folge nach eurem Podcast gehört habe und dank deiner Erklärung es jetzt besser weiß. Ja, liebe Andrea, vielen Dank und vielen Dank auch für die Wünsche, die du uns übermittelt hast für einen reibungslosen Umzug und neue Erfüllung im Berufsleben und in Projekten und jeden Tag schöne Momente. Vielen lieben Dank, Andrea, das war eine schöne Nachricht und ich weiß auch, dass Ute noch eine Nachricht zu unserem Podcast bekommen hat, aber sie liegt mir bis jetzt noch nicht vor, also vielleicht reiche ich das ja noch nach. Okay, dann sieht es so aus, als ob wir jetzt zum nächsten Punkt gehen können. Was ist also gerade los in meinem Leben? Das Wichtigste ist wahrscheinlich, ich habe einen Mietvertrag unterschrieben und somit ist das mal gesichert. Ich sitze jetzt hier in meinem Wohnzimmer und wenn es heute ein bisschen anders sich anhört, weil es halt, hier ist nichts mehr drin in diesem Zimmer. Meine große Megacouch und den Megasessel habe ich gespendet. Meine Küche werde ich auch spenden. Jetzt stehen hier meine Hypnosesessel mit drin. Es sieht ein bisschen aus wie in meiner Praxis. Ja, und es ist jetzt alles so weit organisiert. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe ja aber gerne einen Plan B, dass ich dann in Ruhe am Ende der nächsten Woche nach Hessen fahren kann, in den Odenwald und dort Hypnose unterrichten kann. Und wenn ich zurückkomme, dann geht es hier richtig ab. Ich komme Freitagabend zurück, Samstagmorgen geht es mit dem Auto einladen. Da habe ich Gott sei Dank Unterstützung hier vor Ort. Und dann geht's rüber nach Mecklenburg-Vorpommern, ausladen und am nächsten Tag wieder zurück, das Auto abgeben und wieder zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Und dann habe ich es hoffentlich geschafft. Was noch ein bisschen knifflig ist, während meiner Abwesenheit holt sich der Mensch, dem ich die Küche gespendet habe, diese Einbauküche, also ab, baut die ab. Danach wird noch jemand reingehen, der in der Küche ein bisschen streicht, damit das ordentlich übergeben werden kann. Das muss alles noch während meiner Abwesenheit funktionieren. Ich bin sehr gespannt darauf, ob das alles so klappt. Ja, das ist so der Stand. Ihr könnt euch vorstellen, es ist so viel einzupacken und dadurch, dass ich das allein tun muss, geht es auch nur langsam voran. Jeden Tag nehme ich mir etwas vor und versuche das dann auch zu erledigen. Heute will ich noch den Dachboden leerräumen, weil ja jetzt hier überall Platz ist zum Hinstellen, sodass niemand mehr auf den Dachboden muss, um auch dort noch etwas runterzuholen, wenn wir dann laden. Das will ich alles noch erledigen. Und die Treppe zu meinem Dachboden ist nicht mehr die jüngste. Ich hoffe, dass sie das noch durchhält, bevor sie in sich zusammenbricht. Schönen Gruß an meinen Vermieter. So sieht's aus. Ein bunter Strauß und viel zu tun. Ich arbeite natürlich noch Vollzeit. Termine in meiner Praxis habe ich aber abgesagt und nehme keinen neuen Klienten mehr an, obwohl ich Anfragen habe. Das machen wir dann in der MV wieder alles ganz neu. Und ein bisschen Kontakt knüpfe ich auch schon und ich bin sehr froh. Einen schönen Gruß an meinen jüngeren Bruder, dass ich dort eben schon Menschen habe, bei denen ich ankommen kann und nicht wieder ganz von vorne anfangen muss. Ich kann mich erinnern, vor 7 Jahren, etwa um diese Zeit, habe ich auch einen Umzug vorbereitet, nämlich meinen Umzug aus Berlin hier nach Niedersachsen. Und das war ähnlich aufwendig, weil ich den ganzen Kram auch alleine organisiert habe, bis hin zum Einladen, wo dann ein paar Helfer kamen. Und dann war meine ganze Wohnung, also der Inhalt meiner ganzen Wohnung, in einem Auto und wurde dann eingelagert zunächst. Das war auch eine seltsame Erfahrung, so gar nichts mehr dabei zu haben. Aber was mir gut tut und was ich ja, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt habe, ich lasse auch so Dinge los und es fühlt sich sehr gut an, so Dinge loszulassen. Und ich bin gerade erstaunt, da ich den Inhalt meiner Küche schon komplett eingepackt habe und nur mit ein paar Messern, Gabeln, Tellern, Tassen auskomme, mit wie wenig man auskommt. Ich bin sehr erstaunt darüber und das macht irgendwie auch Spaß. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr kochen kann, werde ich jetzt eine Woche lang den ungeliebten Fertigfraß zu mir nehmen müssen, den ich eigentlich gar nicht essen möchte. Ja, so ist es. Also jetzt wisst ihr, wie es weitergeht und ich werde natürlich nicht aufhören zu senden, aber es kann sein, dass an dem Umzugswochenende, was ja sozusagen das übernächste ist, ich ein bisschen viel zu tun habe und ich dann vielleicht nicht am Dienstag veröffentliche, sondern vielleicht erst am Mittwoch oder am Donnerstag. Das werdet ihr sehen. Ich werde es euch schreiben in die Shownotes. Und es bleibt spannend. Ja, ich habe euch das Thema Streitlust angekündigt und das möchte ich ein bisschen einleiten. Ich weiß aus der Erfahrung, dass Twitter, aka X, ne, heute X, nicht besonders gute Laune macht, aber es bildet so ein bisschen die digitale Realität ab und deswegen habe ich das mal als Beispiel gewählt, wie der Streit in unserer Gesellschaft, in unserem Land gerade vor sich geht und ich möchte dann auch darauf hinweisen, dass jeder Streit irgendeinen Sinn hat und über den möchte ich etwas später sprechen. Aber im Moment ist es so, wenn ich mir vornehmen würde, ich würde gerne Twitter anzünden, also dass es richtig brennt. Ja. Oder ich bleibe mal dabei, ich sage mal Twitter, obwohl es natürlich jetzt X heißt, aber es ist einfacher so. Ne. Dann gibt es ein paar zuverlässige Themen, die ich einfach nur posten muss und dann geht's richtig ab. Richtig ab. Und zwar in einer Vehemenz, die ich mir nicht anders erklären kann, als ich es gleich tun werde. Aber ich nehme mal 3 Themen aus der letzten Zeit, aus den letzten beiden Wochen, die mir untergekommen sind, wo zuverlässig Streit bis hin zur Beleidigung entbrennt. Das erste ist natürlich die Elektromobilität. Und ihr kennt mich, alle, die diesen Podcast kennen, wissen, dass ich ein Fan der Elektromobilität bin und dass ich gerne E-Auto fahre und das auch für die Zukunft halte. Ne? Also haben wir hier eine Meldung über ein Fahrzeug von BYD, also aus China, das bietet 1500 Kilometer Reichweite laut Herstellerangabe und lädt in 12 Minuten. Dazu schreibt der Stern, BYDs Wunderakku übertrifft sogar Diesel. So. Und damit brennt Twitter. Dann geht's los. Was haben wir hier vor uns? Wir haben hier ein Fahrzeug mit einer Feststoffbatterie vor uns. Ich habe schon über Feststoffbatterien gesprochen, dass die in der Entwicklung sind und jetzt offenbar auch in Serienreife. Der Serienstart dieses Fahrzeuges soll 2027 sein. Und dann geht das natürlich los, dass sofort Menschen dabei sind, die sagen, ey, das ist ja toll, wenn es so ein Auto gibt, dann würde ich mir auch ein Elektroauto kaufen und so weiter und so weiter. Dann gibt es Menschen, die ironisch antworten, zum Beispiel und die Spaltmaße. Ne? Das ist ja das, wovor oft deutsche Ingenieure besonders stolz sind, die Spaltmaße an ihren Autos. Dann kommen solche Fragen, wann fängt denn Deutschland endlich mal an mit dieser Wunder-Ingenieurskunst? Wann geht es denn mal los? Ja, so, ne? Und dann wird munter angezweifelt, ob die Kilometerangaben stimmen. Bis zu 1500 chinesische Kilometer werden hier versprechen, kann ich alles. Ja, okay. Und dann gibt es aber auch die, die schreiben, physikalisch total unmöglich. Geht ja gar nicht. Wie kann man auf sowas reinfallen? Und also es gibt ein wildes Hin und Her. Es wird angezweifelt, es wird gepöbelt. Und wir nehmen das mal hin, ja, und stellen das mal zurück. Hier ist die Frage eben, warum? Warum mit dieser Vehemenz? Warum kann man sich nicht über etwas freuen, was eben neu auf den Markt kommen könnte? Warum ist hier die Erregung so groß? Ja. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was auch immer mehr den Laden da anbrennt. Das ist die Klimaerwärmung. Auch hier geht es mit einer ähnlichen Vehemenz los. Es wird gestritten wie die Kesselflicker. Wir reden jetzt hier über die 1,5 Grad Erwärmung, die ja eigentlich sozusagen das Ziel war des Pariser Klimaabkommens, wenn ich richtig im Kopf habe, 2015. Diese 1,5 Grad, wenn wir die noch einhalten wollen, müssten die fossilen Brennstoffe massiv, massiv heruntergefahren werden. Und es gibt eine aktuelle Berechnung dafür, die zeigt, dass wir überhaupt nicht mehr viel Zeit haben dafür. Wir müssten sehr schnell sehr viel Kohlendioxid einsparen. Sehr schnell. Also es geht hier zur Folge sozusagen, in 3 Jahren ist das Budget aufgebraucht, wenn wir so weiter emittieren wie jetzt, um vielleicht die dauerhafte Erderwärmung auf 1,5 Grad zu stoppen. Und da finden sich dann eben auf X, aka Twitter, wieder Menschen, die sagen, Mensch, wir müssen was tun, was geht nicht so weiter. Und die Regierung fährt jetzt auch noch die Klimamaßnahmen zurück und die neue Wirtschaftsministerin findet Klimaschutz überbetont, ja, und man müsste jetzt wieder auf sichere Energien setzen wie Gas. Aber es finden sich eben auch Menschen, die uns was erzählen von wegen, das Klima hat sich immer erwärmt und vor 3000 Jahren war dies und jenes und die kleine Warmzeit und kleine Eiszeit und was auch immer. Ich bin ja kein Klimaexperte. Ich habe hier nur verstanden, dass die Erwärmung in diesen natürlichen Kalt- und Warmzeiten viel langsamer, viel allmählicher vonstatten geht und dass sich deshalb Flora und Fauna damit auch ein bisschen arrangieren können. Aber wenn das halt innerhalb von 150 Jahren und die letzten 50 Jahre sehr rasant vor sich geht, dann ist es natürlich schwierig für die Fauna, für die Flora und damit auch für unsere Lebensgrundlagen. Soweit habe ich es verstanden. Ne? Also mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber auch hier ist es wieder so, es entbrennt ein Streit, den man sich nicht vorstellen kann mit seiner Intensität und seiner Aggressivität. Und zuletzt gab es in der Schweiz eine Aufregung. Da hat das Schweizer Bundesamt nämlich eine Studie in Auftrag gegeben mit der Frage, ist es besser, einen Verbrenner lange zu fahren oder ist es besser, ihn durch ein neues E-Auto zu ersetzen? Und diese Studie, die kam halt nicht zu dem Ergebnis, wie sich das Schweizer Bundesamt das vorgestellt hat. Weil es hält sich ja hartnäckig die Ansicht, dass der alte Golf eigentlich viel umweltfreundlicher sei als das neue E-Auto, wenn man ihn nur lange genug weiterführe. Schließlich verursache es ja auch Emissionen, neue Autos zu produzieren, was die Umweltbilanz von E-Autos zunichte machen könnte. Jedenfalls denken das viele. Aber dazu gibt es Studien, und ich sage nachher noch mal was zur Wissenschaft, aber es gibt Studien, die das widerlegen. Und deswegen hat das Schweizer Bundesamt für Energie trotzdem noch mal eine eigene Untersuchung zu der Frage beauftragt und wollte diese Studie offenbar in der Schublade verschwinden lassen, als sie fertig war. Das haben dann Schweizer Journalisten recherchiert. Denn die Studie kam zu einem ähnlichen Ergebnis wie frühere Forschung. E-Autos sind in den allermeisten Fällen, okay, ich sag mal, E-Autos seien in den allermeisten Fällen umweltfreundlicher als Verbrenner. Hochgerechnet, das ist jetzt ein Zitat, auf die gesamte Schweizer Personenwagenflotte würde sich aus Klimasicht bei rund 90% der Verbrenner der Ersatz durch ein Elektroauto der gleichen Fahrzeugklasse lohnen, schreiben die Studienautoren. Und in den restlichen 10% von Fällen sei der Klimavorteil unklar. Das bestehende Auto sei schon effizient genug oder es werde so wenig bewegt, dass sich ein Ersatz aus Klimasicht nicht lohnt. Tja, ein klares Ergebnis der Studie. Und das Amt hat diese Studie im Herbst 2024 vorgelegt bekommen, hat sich aber intern gegen eine Veröffentlichung entschieden. Warum? Warum verschweigt ein Bundesamt, eine Regierungsstelle, eine Studie, die sie selbst in Auftrag gibt? Dazu schreibt der Spiegel, weil sich die Frage, um die es in der Studie geht, verändert habe, seit man das Konzept dafür erstellt hat, ist die Antwort des Schweizer Amtes. Der Bericht gebe keine klare Antwort auf die Frage, ob der Kauf eines neuen Elektrofahrzeuges beim gleichzeitigen Verkauf des gebrauchten fossilen Fahrzeuges einen positiven oder negativen Einfluss auf das Klima hat. Und die getroffenen Annahmen der Studie seien vage und deshalb schwierig nachzuvollziehen. Und das ist natürlich, so sagen es die Journalisten, eine Ausrede. Denn die Studie gebe sehr wohl eine klare Antwort. Außerdem seien Elektroautos seit Beauftragung der Studie eher effizienter geworden, was umso mehr für die Aussage dieser Studie spricht. Und auch natürlich entbrennt auch hier ohne Ende Streit. Nun sind es hier Wissenschaftler, die diese Studie veröffentlicht haben. Und wenn man sich anschaut, wie mit der Wissenschaft aktuell auch in solchen Medien umgegangen wird, dann fragt man sich natürlich, was ist mit den Leuten los? Denn, ich sage das immer wieder gerne, falls ich mich wiederhole, schreibt mir eine Nachricht gerne. Denn wir Menschen verlassen uns in unserem Alltag überall auf Ergebnisse, die Wissenschaften Grundlagenforschung gemacht haben. Oder auch sehr konkrete Forschung. Ja, also unsere digitale Welt funktioniert auf der Grundlage von Forschung. Unser Verkehr funktioniert auf der Grundlage dieser Forschung. Unser Essen funktioniert auf der Grundlage unserer Forschung und bei der Gesundheit ebenso. Überall ist Wissenschaft als Grundlage unseres Alltags, unseres Wohlstandes akzeptiert. Wenn es aber um solche Dinge geht, um die man, wo man sich verändern muss, wo man vielleicht auch verzichten muss, dann plötzlich gibt es zur Wissenschaft eine alternative Meinung. Es ist doch eine seltsame Sache und es ist irgendwie auch lächerlich. Und ich weiß ja, und jetzt komme ich mal zum Grund für den Streit, ich weiß ja, warum dieser Streit angezettelt wird. Denn ich schätze mal, in mindestens 50% der Stimmen, die da erklingen auf Twitter oder bei Insta oder bei, keine Ahnung, wo ihr überall noch unterwegs seid, in Social Medias, sind Bots. Sind also Programme, die in einer bestimmten Art und Weise auf eine Aussage, auf einen Post reagieren sollen. Die sollen Streit erzeugen. Das ist ihre Aufgabe. Es geht gar nicht um das Thema, es geht um den Streit, der unter uns erzeugt werden soll. Wir sollen uns streiten. Das ist die Absicht der Menschen, der Institutionen, wie auch immer das ist, die diese Botfarmen betreiben. Denn wenn wir uns streiten und uns uneinig sind, kann man wunderbare Dinge in der Gesellschaft anstoßen, die zur Vernichtung, die zur Auflösung von Solidarität, die zur Auflösung von Loyalität, die zu einem gemeinsamen Miteinander führen, wunderbar untergraben. Und das ist der Grund, warum überall, vor allen Dingen, da geht es natürlich am besten in den sozialen Medien, überall Streit angezettelt wird und persönlich beleidigt wird. Die Menschen sollen sich streiten. Und ich möchte an dieser Stelle einen Appell an euch richten. Ich weiß, dass es mir selber manchmal schwerfällt, nicht einzugreifen. Gestern Abend habe ich erst wieder gepostet auf einen anderen Post hin. Und obwohl ich schon wusste, dass er auch vergebene Liebesmühe ist, weil ich unterhalte mich da mit einer Maschine, merke ich ja an mir selbst auch die Emotionen. Ne? Wenn man sich vernünftig informiert hat, und ich versuche mich immer vernünftig zu informieren, und dann kriegst du Antworten, wo du denkst, Alter, was ist hier los? Was willst du von mir? Was soll das? Also wenn ich einen Appell nach draußen richten kann, dann lasst euch nicht auf diesen Streit ein. Versucht es nicht, weil es ist egal, zu welchem Thema man hier, ich könnte jetzt hier noch sozusagen Migration als Thema mitnehmen oder was auch immer. Es gibt immer einen riesige Aufregung, riesigen Streit unter den Menschen. So werden wir natürlich die Aufgaben, die vor uns liegen und die Anforderungen und auch die Schwierigkeiten, die vor uns liegen, gerade in der nächsten Zeit, die aus dem Klima kommen, nicht gemeinsam bewältigen, wenn wir nicht zueinander finden, wenn wir nicht zusammenfinden, wenn wir uns nicht auf eine Vorgehensweise einigen können, werden wir versagen. Wir werden, so wie man das jetzt ja auch sieht, in der neuen Regierung und auch in der Regierung davor, wir werden am Streit zerbrechen und wir werden nicht die Dinge hinbekommen, die wir bräuchten, um die Klimaerwärmung aufzuhalten und die Folgen der Klimaerwärmung irgendwie zu ertragen. Denn das wird es sein, was wir tun müssen. Und es gibt eben halt so Zentralorgane wie Bild und Welt, die es diesen Streitenden und dem leicht machen, die den Streit noch aus den digitalen Medien in das Analoge tragen mit ihren Zeitungen, dann liegen sie an der Kasse irgendwo im Laden und da stehen dann so Schlagzeilen, die ich hier nicht wiederholen will, drin. Also das ist schon schwierig. Deswegen, das ist meine Analyse. Es geht um den Streit, es geht gar nicht um die Themen, es geht darum, dass wir uns uneins sind, dass wir aufeinander losgehen, dass wir das Gefühl haben, jeder streitet mit jedem, dass wir nicht das Gefühl haben, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Menschheit. Wir werden darüber uneins, uns zum Beispiel aus den fossilen Brennstoffen zu verabschieden, was ich für notwendig halte. Was aber jetzt von der neuen Regierung, und ich bin ungern der Prophet, der Recht bekommt, aber ich habe das ja vorher gesagt, dass die Regierung genau das tun wird. Die wird also die fossilen Brennstoffe wieder hervorholen und sie wird der Industrie, der fossilen Brennstoffindustrie zu Dienste sein, damit die noch 10 oder 20 Jahre weiter fördern können. Denn wenn wir die erneuerbaren Energien so weitertreiben wie bisher und wenn wir Speichermöglichkeiten finden, also die Energie halt aus Sonne, Wind und Wasser gewinnen können und nicht aus Öl, Kohle und Gas, dann wird die ganze Peripherie, wird diese ganzen Maschinen, Anlagen, Rohre, Leitungen, Schiffe, die eben sich um Kohle, Gas und Öl drehen, auf einen Schlag wertlos. Und das können natürlich die Aktionäre von BlackRock oder wer auch immer da investiert ist, nicht ertragen. Die wollen weiter ihr Geld verdienen auf Kosten der Menschheit. So einfach ist das, für mich zumindest. So, das war das Thema Streitlust. Ich unterhalte mich da gerne mit euch drüber. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Denn Streit ist nicht immer schlecht. Das will ich gar nicht sagen. Wir haben nur verlernt, uns, glaube ich, auf eine Art und Weise zu streiten, aus der wir wieder zurückkehren können in einen Zustand der Zustimmung, der Übereinstimmung, der Solidarität, der Gemeinschaft. Das ist eine schwierige Kiste, was wir da gerade erleben. Und ich hoffe sehr, mein Appell trägt ein bisschen dazu bei. Von Streitlust geht's jetzt als nächstes weiter zu den Weltraumnachrichten. Das ist eine meiner weiteren Leidenschaften, auch das wisst ihr. Und was denn gerade so los ist im Weltall, das will ich euch in Auszügen ein bisschen erzählen. Es gibt jede Woche, wenn man so will, Nachrichten über die Weltraumfahrt, um unsere Versuche. Und das Erste, was ich euch erzählen möchte, betrifft eine deutsch-französische Raumkapsel, eine neue Raumkapsel von einer privaten Firma. Die Firma heißt The Exploration Company. Klingt gar nicht französisch. Exploration Company? Keine Ahnung. The Exploration Company hat eine private Weltraumkapsel gestartet. Und ich sag mal so, es gab, die einen sagen so und die anderen sagen so. Erfolg oder nicht. Jedenfalls ist diese Kapsel brav gestartet mit einer Falcon 9 von SpaceX in der Nacht gestartet und erfolgreich gestartet und die Firma schreibt, die Kapsel versorgte die Nutzlasten im Orbit mit Energie, stabilisierte sich nach der Trennung von der Trägerrakete, also bis dahin war alles wieder gut. Und danach ist die Kapsel wieder in die Erdatmosphäre eingetreten und es gab einen Stromausfall. Aber die Kapsel konnte nach dem Stromausfall die Kommunikation doch wieder herstellen. Und danach sei ja trotzdem noch ein Problem aufgetreten und man verlor den Kontakt zu der Kapsel. Und dann stürzte sie in den Pazifik. Also wir wissen, dass SpaceX mit seiner Riesenrakete jetzt schon, glaube ich, bei Versuch Nummer 9 war. Auch der ist nicht ganz gut zu Ende gegangen. Also sowas ist gar nicht so einfach. Es ist ja eben Raketenwissenschaft, so Dinge in den Weltraum zu bringen und auch wieder zurück. Denn diese Kapsel ist eigentlich dafür vorgesehen, mit Menschen an Bord zu einer Raumstation zum Beispiel zu fliegen. Und deswegen ist es so wichtig, so etwas zu testen, ne? So. Die Mission hieß übrigens Mission Possible und offenbar hat die den thermisch anspruchsvollsten Teil des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre überstanden. Und es könnte sein, so schreiben sie, dass es ein Problem mit den Fallschirmen gab. Also das Ding ist jetzt ins Wasser gestürzt, nun muss man mal gucken, wo das hingefallen ist. Es ist eben nicht so einfach, ne? Mit der Kapsel sollen Frachten in die Erdumlaufbahn gebracht werden können, aber es soll auch Material aus dem All wieder zurückbringen können und die Kapsel soll wiederverwendbar sein. Das war jetzt auch erstmal eine verkleinerte Version, die hier getestet wurde. Und was man so alles mitgenommen hat, ist total lustig. Also der Gießkannenschimmel Aspergillus carbonarius sollte erforscht werden in der Schwerelosigkeit und ein Haarshampoo sollte ausprobiert werden und ein 3D-Druck-Experiment. Jedenfalls nach dem mutmaßlichen Absturz der Kapsel teilt The Exploration Company mit, wir entschuldigen uns bei all unseren Kunden, die uns ihre Nutzlasten anvertraut haben. Ja, das war Thema Raumfahrt, Thema Nummer 1. Kapsel war oben, ist wieder runtergekommen, aber nicht so wie gedacht. Großartig. Ja, und die zweite Raumfahrtnachricht betrifft ein etwas, ja, etwas, was mich fasziniert. Ja? Hier geht es um, ich mache mal in Anführungsstrichen, fehlende Materie im Kosmos. Ja? Denn, wie ihr vielleicht wisst, dass der Kosmos, den wir beobachten können, also die sichtbare Materie und die Gravitation, die wir beobachten können bei der Bewegung der sichtbaren Materie, passen nicht zusammen. Die passen nicht in unser physikalisches Modell. Gravitation könnt ihr alle selbst beobachten. Nehmt mal eine Tasse in die Hand, lasst sie los. Das ist die, wenn sie unten aufschlägt und kaputt geht, ist das die Folge der Gravitation, der Anziehungskraft unserer Erde. Und damit hat man ja begonnen, ne, dass man die Anziehungskraft unserer Erde ermittelt hat. Und das ist ja, geht ja noch schon auf Newton zurück und auf Wissenschaftler, die schon vor Hunderten von Jahren sich damit beschäftigen. Und daraus kann man dann ja dann skalieren, hochrechnen, wie ist Gravitation in anderen, auf anderen Objekten im Kosmos. Also trotzdem bleibt es dabei, wir können nicht erklären, warum die beobachtbare Materie, also eben Sterne, Planeten, Neutronensterne, schwarze Löcher, Galaxien und so weiter, warum das sich so bewegt, als ob es schwerer wäre, als das, was wir sehen können. Vielleicht auch noch zur Erklärung, wir können unter anderem am Licht, an der Helligkeit des Lichts, an der Bewegung, können wir auf das Gewicht, auf die Masse von Objekten schließen und dann auf die Gravitation über die Masse. Und wie gesagt, das passt nicht dazu, wie sich alles bewegt. Deswegen hat man die dunkle Materie erfunden. Die dunkle Materie ist nicht sichtbar, die interagiert auch offenbar mit keiner sichtbaren Materie, aber sie hat eine Gravitation. Und diese Gravitation ist so stark, dass sie die Bewegung der normalen Materie, der nicht sichtbaren Materie, erklären könnte. Ziemlich knifflig, oder? Die dunkle Materie ist ja nichts anderes als der Versuch, eben die beobachtete Bewegung zu erklären. Vielleicht stimmt aber auch etwas mit unserer Theorie der Gravitation in großen Entfernungen nicht. Das kann ja auch sein. Daran arbeitet die Wissenschaft. Und hier bei dieser Nachricht, um die es mir jetzt geht, ist normale Materie, also Stoffe, aus denen Sterne, Planeten und auch Menschen bestehen. Und ungefähr ein Drittel der Materie, die wir beobachten können, sollten, hat sich bisher aller Anstrengungen zum Trotz der Beobachtung entzogen. Das ist ein Rätsel, was die Astronomen seit Jahrzehnten beschäftigt. Und es geht hier in ganz große Skalen. Es geht hier über Planeten, Sterne und Galaxien hinaus in Galaxienhaufen. Ja, also auch unsere Galaxie gehört zu einem Galaxienhaufen, also die Milchstraße gehört zur sogenannten lokalen Gruppe. Da ist noch die Andromeda-Galaxie mit drin und noch ein paar Zwerggalaxien. Und unsere Galaxiengruppe gehört auch zu einem Galaxienhaufen. Und zwischen diesen Galaxienhaufen, jetzt sind wir schon auf ganz, ganz großen Skalen, ja, zwischen diesen Galaxienhaufen gibt es Filamente aus Gas, die diese Haufen verbinden. Also wenn man sozusagen den Kosmos rauszoomt, ich erzähle nur, was ich verstanden habe, wenn man rauszoomt und sozusagen wie von oben drauf schaut, dann kann man sich das so vorstellen wie ein Schweizer Käse, aber ein sehr regelmäßiger. Es gibt also Stellen, wo viele Materie sich zusammenballt und dann gibt es auch Stellen, wo wenig bis gar keine Materie ist. Also so vielleicht auch, wenn man einen Schwamm reinzoomt, dann sieht man eine sehr regelmäßige Anordnung von Schwammmaterial auf der einen Seite und dann eben dazwischen Löcher, dann wieder Material, dann wieder Löcher. Aber Wissenschaftler ist es jetzt gelungen, zwischen Galaxienhaufen, zwischen vier Galaxienhaufen, ein 23 Millionen Lichtjahre langes Filament zu identifizieren. Eine unglaubliche Zahl, 23 Millionen Lichtjahre. Man muss also 23 Millionen Jahre so schnell wie das Licht fliegen, um die Strecke dieses Filaments, also dieses Verbindungsstücks zwischen den Galaxienhaufen abzufahren. Ne? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren. Ja, und dieses Gas, warum war dieses Gas vorher unsichtbar? Weil es, und das, ich hoffe, da kommt noch eine Erklärung darin, weil es 10 Millionen Grad heiß ist. Und in diesem Zustand entzieht es sich den meisten Beobachtungsmethoden. Wir kennen kaltes Gas. Kaltes Wasserstoffgas zum Beispiel ist die Grundlage von Sternbildung. Kaltes Gas. Die Astrophysiker versuchen das am Computer zu simulieren, wie sich so Strukturen im Kosmos entwickeln, Galaxien, Galaxienhaufen und so weiter. Und in diesen Modellen gibt es genau diese langgestreckten Filamente, die die Galaxienhaufen verbinden und die sehr viel Gas enthalten. Aber nachweisen konnte man sie nicht. Und jetzt wissen die Himmelsforscher auch warum. Aufgrund dieser extrem hohen Temperatur ist dieses Gas nur im Röntgenbereich sichtbar. Das kennen wir auch von Sternen oder von schwarzen Löchern, dass die eine starke Röntgenstrahlung haben. Schwarze Löcher kann man sowieso im sichtbaren Licht nicht sehen, aber wir können sie über die Röntgenstrahlung identifizieren. Diese Röntgenstrahlung kommt, wie ich jetzt gerade gesagt habe, auch von anderen Himmelsobjekten. Und deswegen musste dieses Team von Wissenschaftlern gleich zwei Röntgenteleskope benutzen, um diese Filamente, die da doch sein sollten, aber nicht zu sehen waren, nachzuweisen. Und das japanische Instrument Tsuzaka hat diese Röntgenstrahlung registriert und der europäische Satellit XMM Newton hat dann die Quellen identifiziert. Und jetzt ergibt sich also über das Filament eine Masse, das muss man sich mal vorstellen, 10-mal so viel wie die Masse der Milchstraße. Die Milchstraße hat ungefähr 200 Milliarden Sterne. Ja, ich glaube, das stimmt so. Und das ist ja noch nicht alles. Ne? Das sind ja nicht nur die Sterne, aber auch Planeten. Wir vermuten ja inzwischen, oder man vermutet ja inzwischen, bei beinahe jedem Stern auch Planeten. Und dann konnte man eben also dann die Masse finden. Diese fehlende Masse hat sich in kaum sichtbaren Fäden im Universum versteckt. Und leider wird mir hier nicht erklärt, warum dieses Gas so aufgeheizt ist. Aber das hat wahrscheinlich mit der Strahlung zu tun, die die Sterne in den Galaxien und Galaxienhaufen abgeben. Das ist ja, erwärmt ja das Gas. Und die Strahlung ist sehr, sehr hoch und sehr stark. Die Wissenschaftler sind zumindest erleichtert. Fasst Norbert Schachter, Projektwissenschaftler von XMM Newton zusammen. Er sagt wörtlich, damit haben wir unser kosmologisches Standardmodell gestärkt und seit Jahrzehnten durchgeführte Simulationen bestätigt. Und ihr findet natürlich wie immer all meine Anregungen und Artikel in den Shownotes, da werde ich sie reintun. Spannend, oder? Also ich finde das spannend und jeder, der mir hier zuhört und mich kennt und auch früher schon zugehört hat, der weiß natürlich, dass mich sowas fasziniert. Und dann gibt es eine Premiere zu verkünden. Eine Premiere, die wirklich faszinierend ist. Also die tatsächlich faszinierend ist. Und zwar findet man ein neues Observatorium in Chile. Da, wo die europäische Südsternwarte auch steht. Und zwar ist es das Vera Rubin Teleskop. Und die Nachrichten überschlagen sich. Aber ich muss sagen, nachdem ich mir das Bild angeschaut habe oder die Ausschnitte vom ersten Bild dieses Teleskops, bin ich so begeistert, dass ich sagen muss, wow, das ist Wissenschaft at its best. Ja. Wir sind ja schon von Hubble und von Webb, wenn ihr die Teleskope verfolgt habt, dann wisst ihr, wir sind auch von denen schon verwöhnt. Ja. Aber was jetzt zu sehen ist, und ich werde auch wieder Links in die Shownotes tun, damit ihr wisst, worum es hier eigentlich geht und damit ich euch mit diesen wunderbaren Bildern auch begeistern kann. Es ist faszinierend, also für mich faszinierend. Worum geht es hier eigentlich? Also wir haben hier ein neues Teleskop, das heißt technisch Large Synoptic Survey Teleskop und ist nach Vera Rubin benannt. Vera Rubin war eine Astronomin, eine US-amerikanische Astronomin, die hat sich vorwiegend, nicht nur natürlich, aber vorwiegend mit der Erfassung der Verteilung der eben besprochenen dunklen Materie beschäftigt. Auf sie geht nämlich sozusagen die Vermutung zurück, dass es da draußen noch mehr als die sichtbare Materie gibt. Und dieses Spiegelteleskop kann nach keiner besseren Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler benannt werden, denn dieser Blick in die Sterne, den dieses Teleskop bietet, der hätte Vera Rubin bestimmt gefallen. Ja. Das ist ein Teleskop mit der größten Digitalkamera, die bis heute hergestellt wurde. Und dieses Teleskop hat drei Spiegel. Der Primärspiegel hat einen Durchmesser von 8,40 Meter, ist aus einem Stück gefertigt und dann gibt es auch noch Tertiärspiegel 5 Meter und einen Sekundärspiegel von 3,40 Meter. Und die Kamera, die dahinter steht, nennt sich Teleskop Legacy Survey of Space and Time und besteht aus 201 CCD-Sensoren mit 16 Megapixeln. Daraus ergibt sich die größte Linse mit 1,55 und daraus, ihr könnt euch vorstellen, diese Kamera kann 3,2 Milliarden Pixel abbilden und es gibt nichts Größeres. Und dieses Bild, was diese Kamera erfassen kann, es hat ungefähr 10 Quadratgrad und eine Auflösung von 0,2 Bogensekunden. Wenn es euch interessiert, schaut mal nach, was das bedeutet. Sie ist jedenfalls die größte je hergestellte Digitalkamera mit einem Gewicht von über 3 Tonnen, 3 Meter Länge, 1,6 Meter Durchmesser. Und es wird ein Datenaufkommen von bis zu 30 Terabyte pro Nacht erwartet. Pro Nacht. Und das erste Bild, das dieses Vera Rubin Observatorium aufgenommen hat, ist einfach so spektakulär. Es ist einfach so unglaublich viel zu sehen auf diesem Bild, was wir vorher noch nicht sehen konnten. Ich tue euch das natürlich wieder in die Shownotes, aber ich will mal nur kurz beschreiben, was ich jetzt hier sehe. Ne? Ich sehe zumindest schon mal Galaxien so deutlich dargestellt, dass es einfach nichts anderes sein kann als Galaxien. Hier im Vordergrund, aber auch im Hintergrund sehr, sehr viele Spiralgalaxien gibt es hier. Es gibt zwei Galaxien, die im Moment der Aufnahme einander durchdringen, die einen Tanz aufführen umeinander herum. Das kann man sehr deutlich sehen, weil Galaxien sonst eigentlich etwas kompakter sind. Hier wirbeln aber zwei umeinander herum und streuen über das Bild, direkt in der Bildmitte. Und man kann sehr blau leuchtende große Riesensterne sehen. Das sind die blauesten, das sind die großen Riesensterne, die am kürzesten existieren. Es ist, als ob man ein Wimmelbild des Kosmos gemacht hat. Man kann da hingucken und reinzoomen und es wird einfach unglaublich toll. Ja, also das Vera Rubin Observatorium ist sozusagen der neueste heiße Scheiß in der Beobachtung in diesem Fall des südlichen Sternenhimmels. Wir werden lernen. Wir werden von diesem Teleskop richtig lernen können. Wir werden neue Erkenntnisse haben und nur mit Hilfe von automatischer Datenverarbeitung kann man diese Datenmenge, die da eben erwartet wird, jährlich um die 6000 Terabyte, kann man die auswerten. Das wird spannend, was da so rauskommt. Es wird erwartet, dass dieses Observatorium in einer 10 Jahre langen Himmelsdurchmusterung bis zu 20 Milliarden bislang unbekannte Galaxien entdecken kann. Eine ähnliche Anzahl von Sternen und auch Asteroiden. Denn bei der ersten Aufnahme, bei der ersten Beobachtung mit dem Teleskop sind gleich ein paar Asteroiden, erdnahe Asteroiden gefunden worden, die wir noch nicht kannten. Wo sich aber dann schnell herausgestellt hat, dass sie nicht gefährlich für unsere Erde sind. So, das waren die Nachrichten aus dem Weltall. Ich hoffe, ihr seid ähnlich begeistert wie ich. Wie gesagt, es kommt alles in die Shownotes, ihr könnt alles nachvollziehen und wir kehren zurück auf die Erde und kommen zu den Trash und Good News der Woche. Ich muss das mal umbenennen, ne? Wir machen ja den Trash der Woche jetzt immer zuerst und dann die Good News. Damit wir mit guten News enden können, muss das hier mal einfach mal umbenennen. Trash und genau, Good News der Woche. So. Dann habe ich es beim nächsten Mal dann richtig drin. Okay. Als erstes will ich gerne mit euch über eine Sache sprechen, über die Ute beim letzten Mal schon gesprochen hat und auch beim vorletzten Mal. Nämlich, ich habe vorhin über Streit gesprochen. Wenn man in die Nachrichten schaut, hört man über Kriege, über Krisen, über viele schlechte Dinge. Und leider ist es ja auch so, dass gute Nachrichten nicht so knallen, nicht so in den Algorithmus hauen wie schlechte Nachrichten. Ne? Aufreger verbreiten sich immer viel besser. Und wir haben ja im Moment einen Haufen Schreckensmeldungen unterwegs. Ne? Ob es jetzt Gaza ist oder die Ukraine oder Donald Trump oder was auch immer. Ja? So. Und die Frage ist eben, wie geht man damit um oder wie gehen die Menschen damit um? Und offenbar sind, so wie Ute, viele Menschen überfordert mit dem auf sie einprasselnden negativen Nachrichten, dass sie, und darüber hat Ute ja gesprochen, diese Nachrichten, diese Programme, diese Portale einfach meiden. Ja? Und dazu hat Reuters Institute Digital News Report 2025 herausgefunden, dass in Deutschland noch nie so viele Menschen ganz bewusst Nachrichten aus dem Weg gegangen sind. Und es gab eine Umfrage des Leibniz-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Und in dieser Umfrage haben 71% der erwachsenen Nutzerinnen und Nutzer des Internets angegeben, dass sie mindestens gelegentlich aktiv die Nachrichten vermeiden. Das waren im letzten Jahr noch 69%, also ein bisschen mehr. Genau, warum ist das so? Die Menschen wollen diese negativen Auswirkungen der Nachrichten auf die eigene Stimmung vermeiden. Ja, und das kann man auch nachvollziehen. Denn viele Nachrichten sind nicht geeignet, dass man sich davon abgrenzen kann, sondern man leidet mit, man fühlt mit. Und das strengt natürlich an, kostet Kraft, verbraucht Emotionen. Und ab einer bestimmten Intensität ist es, finde ich, auch ganz normal, dass man sich davon abschottet, dass man sagt, nee. Und oftmals sind wir an so einer Stelle angekommen, wo zum Beispiel Ältere ab 55 Jahren in dieser Studie häufiger als Grund für Nachrichtenvermeidung angeben, dass zu viel über Kriege und Konflikte berichtet wird. Also gerade die Älteren. 18- bis 24-Jährige sagen das dagegen, dass sie die Menge der Nachrichten erschöpft. Und dass die Nachrichten für ihr Leben vielleicht nicht so relevant zu sein scheinen und dass sie das Gefühl haben, mit diesen Informationen gar nichts anfangen zu können. Das kann passieren, ne? Wenn die Älteren sich abwenden, weil sie diese Informationen verstehen und mitfühlen können, können das die Jüngeren vielleicht nicht. Denn die Menschen sind im Prinzip, und das sagt diese Studie auch, an Nachrichten interessiert. Ja? Auch die allgemeine Reichweite von Nachrichten bleibt auf hohem Niveau, 91%, so sagt die Studie, konsumieren mehr als einmal pro Woche Nachrichten. Deswegen sagt auch ein Co-Autor, der Herr Höhlich, zu diesem Vermeidungsaspekt, den sie messen, der sagt nichts über generelle Nichtsnutzung aus. Er drückt eher aus, dass die Menschen auf ihr mentales Wohlbefinden achten. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und natürlich kommt noch eine Sache hinzu. Es gibt Skepsis gegenüber Nachrichten. Und das macht uns unruhig, wenn wir nicht wissen, ob das, was uns erzählt wird, auch stimmt oder nicht stimmt. Eigentlich wollen wir uns ja wohlfühlen. Und wenn wir schon mit Nachrichten bombardiert werden über Krieg und Bomben und Tote, ist Vermeidung ein geeignetes Mittel. Aber auch die Frage, ob künstliche Intelligenz uns da weiterhilft. Denn künstliche Intelligenz wird im Journalismus schon eingesetzt. Und die Menschen, die man hier befragt hat, die begegnen dem überwiegend mit Skepsis. Also 54% der Befragten fühlen sich durch die Nutzung von Nachrichten, die durch KI produziert wurden, eher oder sehr unwohl. Und wir können das, glaube ich, auch nicht mehr unterscheiden, welche Nachrichten von KI produziert werden und welche nicht. Die Akzeptanz für Nachrichten ist höher, wenn sie tatsächlich von menschlichen Journalistinnen und Journalisten produziert werden. Und insofern ist das für mich eine zweifelhafte Nachricht, diese Zahlen zu sehen. Ich selber konsumiere jeden Tag Nachrichten. Es ist ein Teil meiner Routine. Vielleicht, weil ich wissen will, was auf der Welt los ist. Oder weil ich Interesse habe. Jedenfalls ist bei mir dieser Aspekt noch nicht so sehr zu sehen für mich. Aber ich werde das mal in den nächsten Tagen und Wochen beobachten, welche Nachrichten ich mit welcher Aufmerksamkeit lese oder konsumiere und wie ich damit umgehe mit schlechten Nachrichten. Das werde ich mal ausprobieren und ich werde euch davon wissen lassen. So, dann haben wir noch einen Trash der Woche und da muss ich jetzt mal sagen, da bin ich der Steinewerfer im Glashaus. Was man hier vielleicht manchmal hören kann, wenn ich etwas kurzatmig bin, ich bin Raucher seit meiner Jugend und rauche kontrolliert weniger als früher, aber ich bin immer noch Zigarettenraucher, die ich mir auch selbst drehe. Und ich bin schon oft gefragt worden, warum ich denn nicht auf diese E-Zigaretten umsteige, die wären doch gesünder. Und ich bin da von Anfang an skeptisch gewesen, weil ich darüber nachgedacht habe, wie es ist, Wasserdampf einzuatmen, der mit bestimmten Wirkstoffen versetzt ist und wie sich das in der Lunge dann an den Lungenbläschen und an den Bronchien verhält und wo der Unterschied liegt, wenn ich eben Rauch mit Luft einatme. Es ist beides nicht toll, ich weiß das, deswegen müsst ihr mir nicht schreiben, das weiß ich wohl. Aber ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber diesen E-Zigaretten immer gehabt, wenn ich solche Menschen beobachtet habe, die sowas geraucht haben. Diese Menge an Wasserdampf, die da dann durch die Gegend fliegt, schwebt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hatte da immer eine gewisse Skepsis. Und jetzt gibt es halt endlich, das war ja auch immer mein Problem, dass ich sagen musste, es gibt keine Studien. Es gibt noch keine Studien zu diesen Zigaretten. Das Rauchen von Zigaretten und Tabak überhaupt ist gut erforscht. Wir wissen, dass es krank macht. Aber wir wissen auch, woran das liegt. Aber bei diesen E-Zigaretten, bei diesem Dampf, gab es natürlich ganz am Anfang, als die Dinger loshypten und jeder dritte oder zweite auf E-Zigaretten umstieg, weil das doch so toll wäre, ging es dann eben um dieses Vapen. So, und jetzt gibt es aber Studien dazu. Erst einmal eine generelle Aussage: Tabak ist laut einer aktuellen Studie für jeden achten Tod verantwortlich. So, das muss man so sagen. Und dabei eben die Frage: Ist es denn besser, auf E-Zigaretten umzusteigen, um die eigene Gesundheit zu schützen? Denn diese Dinger sind bunt und kommen harmlos daher. Und die Geschmacksrichtungen reichen von Apple Peach über Lemon Mines bis Watermelon Mojito. Steht hier. Abgefahren. Und ich weiß auch, dass man Marihuana vapen kann. So, jetzt gucken wir aber mal diese Dinger. Wie sind die denn jetzt? Was ist denn damit? So, jetzt haben wir eine Studie aus den USA. Und es gibt eine kleine Geschichte dazu. Der Toxikologe Mark Salazar hat nach eigenen Angaben so eine E-Zigarette erstmals bei einem Freund gesehen. Er nahm das Gerät aus Neugier mit ins Büro und testete den Dampf. Und dann hat er geschrieben, wörtlich, als ich die Bleikonzentration zum ersten Mal sah, waren sie so hoch, dass ich dachte, unser Gerät sei defekt. Und das hat ihn dann veranlasst, diese E-Zigaretten noch genauer zu untersuchen. Denn diese Vapor-Pods enthalten ja keinen Tabak, dafür aber eine nikotinhaltige Flüssigkeit, die beim Rauchen verdampft. Und Die Toxikologen von der Universität of California in Davis haben nun in ihrer Untersuchung verglichen, was sich eigentlich in diesen Flüssigkeiten und Dämpfen von hier 7 Einwake Vapes befinden. Ja, sie haben die 7 typischsten genommen und miteinander verglichen. Und bei einigen Geräten stießen die Forscher auf überraschend hohe Konzentrationen von Metallen wie Blei und Antimon, Chrom und Nickel. Umso mehr man an diesem Ding zieht. Und dieser Studie zufolge setzen die meisten der getesteten Einweg-E-Zigaretten deutlich höhere Mengen an Metallen und Metalloiden in den Dämpfen frei als ältere Modelle. Und da sind Giftstoffe in dieser Flüssigkeit enthalten oder in ihren Komponenten, die in die E-Flüssigkeit gelangen und schließlich mit dem Rauch übertragen wird. Denn die Flüssigkeit wird ja erhitzt und in diesen Geräten haben Legierungen, Bronze zum Beispiel, die eben das enthaltene Nickel und Blei an die Flüssigkeit abgeben. Und in den Heizspiralen wird auch Nickel freigegeben, haben sie herausgefunden. Antimon war in unbenutzten Flüssigkeiten in hohen Konzentrationen vorhanden. Und diese beiden Metalle erhöhen das Krebsrisiko, laut den Forschern. Nickel-Blei-Emissionen überschreiten die Grenzwerte für Krankheiten wie Krebs, neurologische Schäden und Atemwegserkrankungen. Und für diese Forschung haben die Forscher ja lediglich 7 Geräte der 3 beliebtesten von knapp 100 Einwegzigarettenherstellern auf dem US-Markt getestet. Trotzdem sind die Ergebnisse angesichts der Beliebtheit dieser E-Zigaretten besonders bei Jugendlichen ein Anlass zur Sorge. Denn es gibt nur wenig Studien, auch jetzt hier zu den neuen E-Vape-Geräten, und deswegen raten die Forscher dazu, diese Forschung unbedingt fortzusetzen. Und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO äußert sich kritisch über E-Zigaretten, weil es gibt eben noch keine Daten dazu, wie viele Menschen solche Produkte nutzen und wie dieses Vapen sich auf den menschlichen Körper auswirkt. Zumal die Hersteller, ähnlich wie früher die Zigarettenhersteller, in ihrer Werbung gezielt junge Menschen ansprechen. Mit Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen. Den kennen die jungen Menschen auch aus den Energy Drinks. Oder Geschmacksrichtungen wie Zuckerwatte. Ja, das ist gezielt auf junge Menschen abgeschossen. Und wir sollten, wenn wir können, den gleichen Fehler nicht nochmal machen, den wir bei den normalen Zigaretten gemacht haben, jahrelang, jahrzehntelang Werbung zuzulassen, die Kinder und Jugendliche anspricht, so wie mich auch. Und ich wünsche mir, dass das Rauchen mit mir aufhört, dass die nächste Generation vielleicht nicht mehr raucht. Das wäre jetzt gut. So, also das ist jetzt mein Trash der Woche. Den haben wir jetzt auch abgearbeitet und jetzt kommen wir mal zu ein paar. Nee, ich habe noch einen. Tut mir leid. Tut mir leid, ihr Lieben. Einer kommt noch. Wie ihr wisst, bin ich begeisterter E-Autofahrer und ich habe ja hier auch an meinem Haus, wo ich jetzt bis jetzt noch wohne, eine eigene Wallbox. Das ist ein günstiger Spaß. Ich habe meine Energiekosten fürs Fahren gedrittelt. Ich fahre für nicht mal 6 Cent pro Kilometer und das ist schon ganz wenig, ne, wenn man sich ausrechnet, was ich früher für Benzin bezahlt habe. Oder auch wenn ich mir ausrechne, wie viel Cent mir mein Arbeitgeber zurückzahlt, wenn ich das Auto dienstlich benutze. Da mache ich nämlich ganz ordentlich Gewinn. Aber das ist eben nur das Laden hier an meiner Wallbox. Und ich war ja jetzt mit dem E-Auto öfter im Land unterwegs, weil leider die Deutsche Bahn so unzuverlässig ist, dass ich mich bei jeder Fahrt von Anfang an davor fürchte, meinen Anschluss nicht zu bekommen. Und das ist einfach eine Art und Weise, Bahn zu fahren, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich möchte mich sicher fühlen, dass ich den Anschluss bekomme. Ich möchte ruhig sein können beim Bahnfahren. Und deswegen habe ich mich also entschlossen, immer mehr mit dem Elektroauto zu fahren. So, gesagt, getan. Und dann geht es los. Und von der Reichweite her, ja, Diesel-Dieter, dein Tank, dein Diesel fährt 1000 Kilometer am Stück, ich weiß es. Aber er macht halt Dreck und verpestet die Umwelt. Okay, also ich muss zwischendurch laden. Wenn ich nach Mecklenburg fahre, könnte es auf den Kilometer vielleicht sogar klappen, aber ich lade lieber zwischendurch, weil ich, wie schon gesagt, mich sicher fühlen möchte. Und das muss ich dann natürlich an öffentlichen Ladesäulen tun. Und da habe ich eine Entwicklung beobachtet, dass die öffentlichen Ladesäulen und vor allen Dingen die Ladesäulen an den an den Autobahnen mit steigender Nachfrage richtig teuer werden. Und inzwischen zahlen, hier steht es, E-Autofahrer für 100 Kilometer an öffentlichen Normalladesäulen im Schnitt 10,45 Euro. An den Schnellladesäulen sollen es sogar 12,06 Euro sein. Im Vergleich für 6 Liter Benzin wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung gut 10 Euro fällig. Und der Chefjurist von Lichtblick, das ist ja ein Energieanbieter, sagt, seit Jahren beobachten wir die Preisentwicklung an öffentlichen Ladesäulen mit Sorge. Denn diese Preise hätten nun ein Niveau erreicht, auf dem sie die Tankpreise auch langfristig übersteigen. Und das ist für die Verkehrswende ein herber Rückschlag. Woran liegt das jetzt? Das liegt laut den Untersuchern an der fehlenden Konkurrenz. Kleine Anbieter würden diskriminiert. Es sind vor allem die lokalen Energieversorger, die jetzt diese örtlichen Fahrstromanbieter sind. Und die können die Preise dann jetzt doch selbst bestimmen. Und mir ist das selbst auch passiert, dass ich an der Autobahn geladen habe. Und ich bezahle hier bei mir an meiner Wallbox 28 Cent pro Kilowattstunde. Und ich sollte dort 72 Cent bezahlen. An der Ladesäule, an der Tankstelle. Und das ist natürlich das ein Schlag ins Konto. Das kostet richtig Geld. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Im Gegenteil, ich hatte mir vorgestellt, dass eben dadurch, dass diese Ausschreibungen draußen sind für die Ladesäulen, auch an den Autobahnen und überhaupt, dass es günstiger wird, weil es sind in vergangenen Dezember bereits 154.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland installiert. Das kann ich hier, wenn ich aus der Tür gehe, gleich sehen. Da links 50 Meter, da gibt es eine Doppelladestelle. 200 Meter hoch ist die nächste Doppelladestelle. Also es gibt hier selbst auf dem Land im Ort schon Ladepunkte. Aber es gibt keinen Wettbewerb und das ist sehr, sehr traurig für die E-Autofahrer und ich hoffe sehr, dass sich das wieder ändert, denn so war das ja nicht gedacht. Ne? Natürlich habe ich das Auto zuerst aus erstem Anlass angeschafft, weil ich nicht mehr verbrennen möchte, also keine Abgase mehr in die Welt blasen möchte, aber es war eigentlich immer ein schönes Gimmick, dass das Auto dann auch noch sehr günstig zu fahren ist. So, aber jetzt ist genug mit schlechten Nachrichten, denn eine gute Nachricht zum Schluss soll ja auch noch sein. Und zwar haben wir ja ein Plastikproblem, wie wir alle wissen. Heute ist eine Sendung voller Probleme. Ich will es gar nicht so lang machen. Also wir haben einen Haufen Plastik und wir wissen nicht, wohin damit. Vieles wird verbrannt, was ja auch nicht im Sinne des Erfinders ist und schon gar nicht im Sinne des Klimawandels, in der Bekämpfung des Klimawandels. So. Es gibt dieses Plastik oder Plaste, wie ist es eigentlich richtig? Ich glaube, Plastik sagt man im Westen. Immer wieder versuche, mit diesem Zeug was anzufangen. Und in diesem Fall ging es darum, dass Forscher erforschen wollten, was man denn mit Bakterien machen kann. Wir wissen, dass es unter anderem in den Meeren Bakterien gibt, die Plastik zersetzen können. Ich weiß auch, dass es in der Industrie auch schon Einsatz von Bakterien gibt in verschiedenen biologischen Reaktionen. Ihr kennt auch die Biogasanlagen, auch das sind Bakterien, die das da herstellen. Und die Frage war jetzt eben, was kann man mit dem Plastik anfangen? Ist es jetzt sozusagen möglich, damit etwas herzustellen, nicht nur abbauen zu lassen, sondern damit etwas herzustellen? Und tatsächlich haben die Wissenschaftler ein Verfahren gefunden, und jetzt wird es richtig lustig oder abgefahren. Also diese Bakterien des Darmbakteriums, und das kennt man auch, Escherichia coli, also E. coli-Bakterien, das ist etwas, was uns vertraut ist, im Guten wie im Schlechten. Die können offenbar aus den Kunststoffen den Wirkstoff für das Schmerzmittel Paracetamol herstellen. Paracetamol kennt man auch. Ne? Die sind ein bisschen genetisch verändert worden, diese Stämme des E. coli-Bakteriums, haben bei Zimmertemperatur und praktisch ohne jede CO2-Emission innerhalb von 24 Stunden gebrauchte Plastikflaschen verwertet und haben damit den Wirkstoff für Paracetamol hergestellt. Abgefahren, oder? Denn bisher macht man Paracetamol aus Erdöl, aus fossilen Brennstoffen. Und diese Technologie zeigt, das schreiben die Hersteller, dass wir durch die Verbindung von Chemie und Biologie zum ersten Mal Paracetamol nachhaltiger herstellen können und gleichzeitig die Umwelt von Plastikmüll befreien können. Genau. Das war eine Entdeckung, die nicht gezielt angegangen wurde, sondern die hat dieses Team gefunden, weil es herausfand, dass eine bestimmte chemische Reaktion, der Lossenabbau, auch unter Bedingungen stattfinden kann, die biokompatibel sind. Denn dieser Lossenabbau erfordert typischerweise Bedingungen, die für diesen Stamm E. coli zu hart sind. Aber wen es interessiert, es geht hier um Katalysatoren für den Lossenabbau bei milden Temperaturen, Phosphat und so weiter. Also wer Interesse hat, das noch ein bisschen einzusteigen, auch diesen Artikel verlinke ich wieder in den Shownotes. Okay, das war sie, die erste Sendung ohne Ute. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem unterhalten. Ich hoffe, für jeden von euch war etwas Unterhaltsames dabei. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wie gesagt, mitten aus dem Umzugschaos. Ich bin gespannt, was dann auf euch zukommt und dadurch ja auch auf mich zukommt. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, schöne 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.